Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Sandra Schulz im Studio ganz herzlich willkommen. Seit der vergangenen Woche steht jetzt also der Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und der FDP. Das erste Ampelbündnis auf Bundesebene. Manche sprechen auch von einem Epochenwechsel. Laut eigenem Anspruch wollen die drei Parteien mehr Fortschritt wagen. In der kommenden Woche will sich der Sozialdemokrat Olaf Scholz dann zum Kanzler wählen lassen. Und auch wenn die Parteien noch zustimmen müssen, mit Hindernissen auf dem Weg dorthin rechnet doch kaum noch jemand oder die allerwenigsten. Bei aller Geschlossenheit, bei aller demonstrierter Harmonie zwischen den drei Partnern ist jetzt schon klar, dass es ein schwieriger Start von Olaf Scholz werden wird, dem vor allem eins fehlen wird, nämlich Zeit. Das Land steckt tief in der Corona-Krise, seit dem Wochenende noch einmal weiter verunsichert durch die neue Omikron-Variante. Die WHO bezeichnet das von ihr ausgehende weltweite Risiko inzwischen als sehr hoch. Und auch in Deutschland wurde Omikron schon nachgewiesen. Intensivpflichtige Patientinnen und Patienten können vielfach nicht mehr dort versorgt werden, wo sie wohnen. Die Bundesländer müssen einander aushelfen. Die 7-Tage-Inzidenz ist in den letzten Wochen kontinuierlich gestiegen. Und auch die Zahl der an oder mit Corona Gestorbenen wächst jetzt wieder schneller. Vielfach kommt der Ruf nach weitergehenden schärferen Anti-Corona-Maßnahmen. Zum Beispiel vom bayerischen Ministerpräsidenten Söder, der von den Ampelparteien fordert, das ganze Land stärker herunterzufahren. In dem von ihm regierten Bayern, einem der Hotspot-Länder der Republik, aber durchaus härtere Beschränkungen erlassen könnte. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz spricht mit Blick auf Corona jetzt von neuen dramatischen Herausforderungen. Und dazu kommen ja die nicht ganz so neuen Herausforderungen, zum Beispiel der Kampf gegen den Klimawandel und die Frage, wie die Ampelregierung alles finanzieren will, was sie sich vorgenommen hat. Über all diese Fragen wollen wir diskutieren jetzt in den kommenden anderthalb Stunden hier in Kontrovers. Ampelkoalition am Start, in welche Richtung geht es? Und ich sage Ihnen, wer heute Vormittag mit uns diskutiert. Wiebke Esker ist uns zugeschaltet, SPD-Vorstandsmitglied und Bundestagsabgeordnete. Der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploss, ebenfalls Abgeordneter im Bundestag. Und die Wirtschaftsredakteurin der Tageszeitung Taz, Ulrike Herrmann. Der Vollständigkeit halber sei einmal hier erwähnt, dass sie Mitglied bei den Grünen ist, diese Mitgliedschaft im Moment aber ruht. Und jetzt sage ich Ihnen die Koordinaten, die Sie brauchen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich hier einschalten wollen in unsere Runde, wenn Sie mitdiskutieren wollen, live im Studio mit uns und unseren Gästen, dann wählen Sie bitte die 00800 4464 4464. Ich wiederhole, das ist die 00800 4464 4464. Sie können sich auch beteiligen über WhatsApp. Das geht an die 0173 5690 322. Sage ich gleich nochmal, jetzt aber erst die E-Mail-Adresse kontrovers@deutschlandfunk.de, wenn Sie uns mailen wollen. Und wie gesagt, die Beteiligung per WhatsApp ist jetzt auch möglich über die 0173 5690 322. Und wie immer starten wir in unsere Sendung mit Stimmen von Hörerinnen und Hörern, die uns heute Morgen schon erreicht haben.
Heiko Rentschler aus Ravensburg, schönen guten Morgen. Ich denke, es ist richtig und wichtig, dass die Ampelregierung nun kommt. Sie war die beste der möglichen Optionen, die zur Verfügung standen. Und sie legt einen erstaunlichen und bemerkenswerten Reformwille an den Tag, der nach 16 Jahren Stillstand durch die CDU auch äußerst wichtig ist.
Manfred Schlüter, Berlin, guten Morgen. Als jemand, der die Ampel nicht gewählt hat, finde ich es sehr gut, dass es den Koalitionären ausschließlich um die Sache geht und nicht um irgendwelche sachfremden persönlichen Ambitionen. Das sieht man an der Besetzung des Landwirtschaftsministeriums und wohl auch der des Gesundheitsministeriums. Da kann man dann nur sagen, weiter so.
Hier ist Bauer aus Meersburg am Bodensee. Also Frau Baerbock hat ja das Außenministerium erhalten. Warum hat eine Frau, die fast keine Auslandserfahrung hat, diesen Posten bekommen? Warum hat sie, wo sie doch so für die Umwelt sich eingesetzt hat, warum hat sie nicht das Umweltministerium angestrebt? Ich kann mir denken, dass noch mehr fähige Leute in dieser zukünftigen Politik sind, die das Außenministerium hätten übernehmen können.
Guten Morgen, mein Name ist Peter Menzel, ich rufe aus Goslar an. dass Herr Scholz noch immer keinen Gesundheitsminister ernannt hat, der in dieser Pandemiesituation schon eifrig sich einarbeiten könnte, ist ein Skandal, ein Fehlstart der Ampelkoalition.
Stimmen von heute Morgen waren das. Und weil wir hier beim Hörfunk so ein schwieriges Verhältnis zur Ironie haben, sage ich es vielleicht doch noch mal ein bisschen spaßbremsenmäßig dazu, dass ich vielleicht nicht die Einzige war, die da bei dem Lob von Herrn Schlüter gerade auch Ironie gehört hat. Herr Menzel hat uns das Stichwort ja schon geliefert. Das prägende Thema dieser Tage, das ist jetzt wieder die Corona-Pandemie. Und damit wollen wir jetzt auch einsteigen in unsere Runde. Frau Ester, Mitglied im SPD-Vorstand. Ich reiche die Frage von Herrn Menzel direkt mal an Sie weiter. Warum ist Karl Lauterbach nicht schon designierter Gesundheitsminister?
Wir haben ja nun all unsere Personalia noch nicht beschlossen als SPD. Und ich halte das auch für richtig. Ich halte das im Vorgehen auch nicht für ungewöhnlich. Oder es ist einfach nicht ungewöhnlich. Wenn ich nach Nordrhein-Westfalen gucke, dann hat Hannelore Kraft das bei ihrer letzten Landesregierung hier vor Ort auch gemacht. Olaf Scholz hat das als regierender Bürgermeister auch schon gemacht. Und ich glaube, dass es einer sachorientierten Politik, die wir alle anstreben, für die wir alle kämpfen, um die wir uns bemühen, dass es eben um die Sachthemen geht in so einem 177 Seiten umfassenden Koalitionsvertrag, halte ich das für angemessen. Und dem Kritikpunkt, den Herr Menzel noch angebracht hat, was das Thema der Einarbeitung geht, will ich mal nicht nur behaupten, sondern ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Person, die die SPD vorschlägt als Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin, wird nicht jemand sein, der nicht schon zum Beispiel beim Thema Corona, aber auch anderen gesundheitspolitischen Themen jetzt schon in einer Verantwortungsposition ist und mit dem Thema befasst wird. Also die Vorstellung, dass wir dort jemanden hinschicken, der sich mit dem Thema noch nicht befasst hat, ich glaube, die trifft nicht zu.
Können wir gleich noch vertiefen. Natürlich nicht nur als Personalfrage, sondern auch als Sachfrage. Jetzt für unsere Startrunde würde ich gerne weitergehen zu Ulrike Herrmann von der TAZ. Wir hören jetzt, dass der Krisenstab in Kürze die Arbeit aufnehmen soll. Was sagt es uns, dass nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung für die Leitung dieses Krisenstabes jetzt ein General angepeilt ist? Es wird Generalmajor Carsten Breuer wird gehandelt.
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich keine schlechte Idee, denn dieser General ist ja auch schon in der Bundeswehr für Logistikfragen zuständig. Also genau das, was auch in der Impf- oder in der Corona-Krise jetzt nötig ist, nicht, dass man die ganzen Impfkampagnen, aber auch die Frage, wie macht man das mit den Intensivbetten weiter und so weiter. Das sind ja alles Logistikfragen. Also insofern ist er da bestimmt geeignet. Allerdings glaube ich, dass man davon wegkommen sollte, jetzt zu denken, dass allein eine Personalie, also egal, ob das jetzt die Frage mit dem Gesundheitsminister ist oder jetzt aber der General, dass Personalien die entscheidende Frage in dieser Krise sind, sondern das kam ja auch schon in den Nachrichten, nicht? Die Leopoldina, ein Zusammenschluss von den besten Wissenschaftlern Deutschlands, hat ja gesagt, wir brauchen einen Lockdown. So, und ohne Lockdown wird sich hier gar nichts mehr verbessern. Und das Interessante ist eben, dass die Koalition nicht in der Lage ist, sich auf einen Lockdown zu verständigen. Ja. Und das liegt auch ganz wesentlich an der FDP, die ja vor der Wahl immer so getan hat, als wäre Corona eigentlich nicht so schlimm und als wären die Maßnahmen überzogen. Und die müssten sich jetzt korrigieren und können das eben kaum mit ihrem Gesichtswand tun.
Wobei das kurz noch zu präzisieren wäre, einfach weil das Wort Lockdown inzwischen so viele unterschiedliche Bedeutungen hat. Also die Leopoldina hatte sich für weitreichende Kontaktbeschränkungen ausgesprochen.
Das war
Plus. Und damit würde ich gerne rübergehen zu Ihnen, dem CDU-Mann hier in unserer Runde. Wir wollen heute Vormittag natürlich sprechen über die Ampel. Jetzt bei dieser Lage, die sich dynamisch so entwickelt in der Pandemie, ist aber natürlich die Frage auch nach der geschäftsführenden Regierung. Das Kabinett von Angela Merkel ist weiterhin geschäftsführend im Amt. Was merkt man von dieser Geschäftsführung jetzt aktuell in dieser tiefen Krise?
Ja, wir haben ja erkennbar nicht den Regierungsauftrag gehalten und dementsprechend ist ja auch die Ampelkoalition gebildet worden, was bedeutet, dass wir in ungefähr oder wahrscheinlich anderthalb Wochen die Regierung an SPD, Grüne und die FDP übergeben werden nach der mutmaßlichen Wahl von Olaf Scholz. Und wir haben immer gesagt, wir wollen uns jetzt nicht in die Schmollecke zurückziehen oder sagen, wir hinterlassen irgendwie verbrannte Erde, sondern wir wollen sehr konstruktiv und im besten demokratischen Sinne die Geschäfte gut an die nächste Koalition übergeben. Und diese Bereitschaft, die haben wir ja auch durch unterschiedliche Aktivitäten immer wieder erkennbar werden lassen, also von der Kanzlerin bis hin zu den Abgeordneten der Bundestagsfraktion. Die Kanzlerin hat ja regelmäßig auch Olaf Scholz und auch Vertreter von FDP und Grünen ins Kanzleramt eingeladen. Was wir sehr bedauern, ist, dass die SPD bis heute nicht geklärt hat, wer nächster Bundesgesundheitsminister wird oder Bundesgesundheitsministerin wird, weil wir natürlich in Deutschland in der aktuellen Corona-Situation dringend wissen müssten, wer die Nachfolge von Jens Spahn antritt, damit auch im Gesundheitsministerium, vielleicht dem wichtigsten Ministerium im Moment überhaupt, ein guter Übergang gewährleistet werden kann. Und deswegen auch mein Appell an Frau Esther und an die SPD, bitte benennen Sie jetzt die Personalie. Deutschland muss jetzt wissen, wer nächster Gesundheitsminister wird. Und ich denke, dass Karl Lauterbach da natürlich sehr naheliegend wäre, weil er sich auch parteiübergreifend ein hohes Ansehen erworben hat.
Da hat Frau Esther jetzt schon Argumente, strukturelle Argumente genannt, warum dieser Name bisher noch nicht benannt ist. Die Frage ist doch aber auch nochmal an Richtung auch Ihres SPD-Kanzlerkandidaten, Frau Esther. Olaf Scholz hat doch gesagt, wer Führung bestellt, der bekommt auch Führung. Woran merkt man das jetzt in dieser Pandemie?
Ja, man merkt es zum Beispiel daran, und da will ich mal vorwegschieben, dass wir ja bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Koalitionsvertrages, glaube ich, auch sehr gut gesehen haben, wie ernst und wie prioritär die Bekämpfung der Corona-Krise in der Ampelkoalition unter den Koalitionären, aber eben auch von Olaf Scholz gesehen wird. Und diese Führung, von der Sie sprechen, denke ich, bekommt man mit dem, was er da vorgestellt hat, sehr deutlich. Dass es zum Beispiel jetzt endlich, möchte man sagen, nach anderthalb Jahren Corona-Pandemie einen dauerhaft eingerichteten, immer wieder fortlaufend tagenden Bund-Länder-Krisenstab gibt. Dass es eine Struktur geben wird, eine Expertinnengruppe, die das Kanzleramt berät. Und zwar nicht nur so, indem der zukünftige Kanzler dann mal einmal mit dem Virologen und einmal mit der Virologin und dann vielleicht noch mit einer Soziologin oder so etwas mal telefoniert und das als Meinungsgebend hilft, sondern dass es eine fortlauftagende Expertinnengruppe gibt. Und dann hat er ja noch 5 weitere Punkte vorgestellt. Und damit bin ich auch der Auffassung, dass er deutlich geworden ist, dass er das auch zur Chefsache macht.
Frau Herrmann,
der Corona-Pandemie. Ja.
Frau Herrmann von der Taz, war das auch Ihr Eindruck, dass jetzt das passiert, was Expertinnen und Experten fordern?
Nee, natürlich nicht. Also ich bin nicht gegen einen Bund-Länder-Krisenstab. Es ist aber jetzt nicht zutreffend zu sagen, dass es noch überhaupt keine Expertenberatung gegeben hätte. Das ist eigentlich Unsinn, nicht? Also die Kanzlerin hatte einen Expertenkreis, den sie selber benannt hat und der sie beraten hat. Und zu diesem Expertenkreis hat übrigens auch Karl Lauterbach gehört. Und gleichzeitig gab es natürlich auch Experten im Gesundheitsministerium, die da Herrn Spahn beraten haben. Aber wie gesagt, das kann man alles immer noch besser koordinieren. Aber ich glaube eben, und das hat ja die Leopoldina auch gesagt, ob man das jetzt stark erweiterte Kontaktbeschränkungen nennt oder Lockdown, daran führt kein Weg mehr vorbei, weil die Impfungen, die ja richtig sind, nicht schnell genug wirken werden. So, und da können Sie mit jedem Physiker reden, der Epidemien modelliert. Eigentlich bräuchten wir den Lockdown jetzt. Und wenn man den verschiebt, so nach dem Motto, wir warten noch mal ein bisschen, 10 Tage, wie Annalena Baerbock sagt, dann führt das nur dazu, dass der Lockdown hinterher noch länger dauern muss. Und das haben wir ja letztes Mal schon erlebt. Dabei hätte man eigentlich einen Lockdown im Oktober gebraucht. Dann kam er sehr viel später, hat dann ewig gedauert, alle waren dabei. Und so genau diesen Fehler werden wir jetzt wieder machen.
Frau Esther, wollen Sie nochmal reagieren?
Das ist, darf ich da vielleicht nochmal kurz ergänzen, weil das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Dieser Stab, der mag sinnvoll sein oder nicht, der jetzt eingerichtet wird. Aber was es ja jetzt braucht, sind politische Entscheidungen. Und diese politischen Entscheidungen, die hätten eigentlich nicht heute getroffen werden müssen, sondern die hätten gestern oder vorgestern getroffen werden müssen. Und wenn jetzt Frau Baerbock, genau wie es Frau Herrmann gesagt hat, meint, wir hätten noch 10 Tage Zeit und dann schauen wir mal, dann ist das einfach ein politisches Versagen, was da stattfindet.
Und Herr Ploss, Sie machen jetzt noch ein anderes noch Thema auf, denn Sie machen jetzt noch das andere Thema auf, wer da jetzt was hätte entscheiden müssen. Und da spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, die Rolle der Ministerpräsidenten. Da sind ja auch einige in der Hand der CDU. Aber ich wollte Frau Ester tatsächlich gerne noch reagieren lassen auf die inhaltliche Kritik. Und ich glaube, diese Antwort steht jetzt wirklich auch noch aus. Frau Ester, Sie haben uns nochmal skizziert, was Olaf Scholz angekündigt hat. Aber jetzt kommen wir mal zu dem, was Olaf Scholz entscheidet.
Also ich gehe davon aus, dass es darum, was das Thema Krisenstab und Frau Herrmann nochmal zur Ergänzung, diese Expertinnengruppe soll eben das Kanzleramt zukünftig täglich zusammenkommen und damit arbeiten. Und ich gehe davon aus, dass wir da in dieser Woche noch Bewegung sehen und dass da in dieser Woche noch etwas kommt. Und auch wenn Herr Möhring ein neues Thema aufgemacht hat, dann hat er ja an der Stelle auch vollkommen recht. Und das ist die Sache, aber er hat ja vollkommen recht. Und das ist das, wo ich jetzt auch als Parlamentarierin sage, ich glaube, da haben wir hier in dieser Runde ganz schnell eine Einigkeit. Aber als Parlamentarierin bin ich auch ein bisschen ratlos, warum es dieses Umsetzungsdefizit bei den Kontaktbeschränkungen gibt. Denn die weitreichenden Kontaktbeschränkungen, die jetzt die Leopoldina in ihrem offenen Brief fordert, die auch, ich glaube, gestern war es wieder in irgendeiner Live-Schalte, der bayerische Ministerpräsident fordert. Die sind umsetzbar auf Landesebene. Und wir müssen uns doch die Frage stellen, das ist ja eine Sache, die wir seit anderthalb Jahren beobachten, dass es die gesetzlichen Maßnahmen oder die gesetzlichen Regelungen dafür, diese Maßnahmen umzusetzen, bereits gibt. Warum bei einer so hohen Inzidenz gibt es denn die weitreichenden Kontaktbeschränkungen in Bayern nicht? Weil das die auf Landesebene nicht umgesetzt werden.
Ja, wobei jetzt hat wirklich Herr Ploss das Wort. Sorry nochmal für die etwas scharfe Unterbrechung gerade, aber ich habe nun die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir so ein bisschen sortiert diskutieren heute Vormittag. Jetzt sind die Fragen aufgeworfen, Herr Ploss. Sie haben ja gerade ziemlich scharf formuliert und von einem Politikversagen gesprochen. Wenn die Ministerpräsidenten doch entscheiden konnten, das konnten sie ja bis zum 25. November, also bis zur vergangenen Woche, über den ganzen Instrumentenkasten aus dem Infektionsschutzgesetz, ist es dann deren Versagen, dass sie das nicht gemacht haben?
Das ist jetzt schwer für jedes Bundesland einzeln das durchzudeklinieren.
Ja, ich glaube, Bayern und Sachsen könnten wir anschauen.
Insgesamt hätten tatsächlich auch Ministerpräsidenten eher handeln müssen. Aber entscheidend ist ja, welchen Instrumentenkasten stellt man jetzt zur Verfügung. Und wenn ich da am Wochenende sehe, dass da Fußballstadien bis zum Anschlag gefüllt sind, dass immer noch Großveranstaltungen stattfinden, dann muss ich sagen, ist das in der aktuellen Situation einfach unverantwortlich. Und ich glaube, dafür haben auch sehr, sehr viele Menschen im Land zu Recht kein Verständnis. Und da brauchen natürlich die Bundesländer einen Instrumentenkasten. Und den hat jetzt die Ampelkoalition mit ihrer Mehrheit im Bundestag den Bundesländern weggenommen. Was es aber auch vor allem braucht, und da komme ich nochmal auf das Thema Zeit zurück, ist tatsächlich eine schnelle, koordinierte, überparteiliche Aktion. Ich glaube, Parteipolitik ist da völlig fehl am Platze. Wir brauchen schnell eine Entscheidung zwischen dem Ministerpräsidenten und der Bundesregierung beziehungsweise den Bundestagsfraktionen, die jetzt auch die nächste Regierung tragen, weil wir eben nicht mehr warten können, bis Olaf Scholz in anderthalb Wochen zum Bundeskanzler gewählt worden ist. Und da komme ich nochmal drauf zurück auf die Personalie des nächsten Gesundheitsministers. Auch die müssten wir natürlich dafür wissen, weil diese Person natürlich sehr federführend an diesen Diskussionen und Entscheidungen in dieser Woche beteiligt werden müsste. Deswegen finde ich das, was die Ampel da im Moment macht, wird der aktuellen Lage nicht gerecht. Die Ampel müsste darauf hören, was die Leopoldina jetzt an diesem Wochenende vorgeschlagen hat.
Frau Herrmann?
Aber Herr Ploss, das, was Sie sagen, passt nicht zusammen. Das konkrete Beispiel, das Fußballspiel Köln-Mönchengladbach, denke ich, haben Sie angesprochen. 50.000 Menschen in einem Stadion. Sie haben recht, wir sind uns einig, dass das unverantwortlich ist. Das ist aber eine Entscheidung, die wird vom Gesundheitsamt in Köln und die wird landespolitisch getroffen und hätte da verboten werden können und wird vom Ministerpräsidenten, ich will keine parteipolitische Betrachtung machen, aber die wird vom Ministerpräsidenten gerade verteidigt. Und da ist nicht die Antwort zu sagen, die Ampel hat das Infektionsschutzgesetz falsch geändert. Das passt nicht zusammen.
Von durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes wird es aber in Zukunft nicht mehr möglich sein, solche Veranstaltungen zu untersagen.
Sagt aber das Infektionsschutzgesetz was anderes, Herr Ploss. Ich weiß, dass da sehr unterschiedliche Interpretationen auf dem Markt waren. Ich möchte jetzt hier ungern, ehrlich gesagt, mit Paragraphen 28a Absatz 7 und 8 hantieren, die aber ja nun zitiert wurden. Und,
Juristen sagen, dass das so vor Gerichten wohl kaum haltbar ist.
Wer sind diese Juristen?
Sie können sich bei der Bundestagsdebatte darüber das anschauen. Schauen Sie sich die Reden meines Kollegen Jan-Marco Lutschak dazu an, Thorsten Frey. Die haben das in der letzten Woche sehr anschaulich dargelegt, dass es in Zukunft natürlich für die Bundesländer deutlich schwieriger werden wird, solche Veranstaltungen bei der Corona-Lage zu untersagen oder da Einschränkungen vorzunehmen, die wir aber dringend bräuchten. Und ich habe ja eben auch gesagt, ich will ja auch jetzt gar nicht in dem Sinne Parteipolitik machen, dass man sagt, die Ministerpräsidenten der Union, die machen immer alles richtig und die der SPD immer falsch. Das wäre der aktuellen Lage nicht angemessen. Angemessen wäre es aber, dass wir uns überparteilich, parteiübergreifend, so schnell wie möglich zusammensetzen und Entscheidungen treffen. Und deswegen verstehe ich nicht, dass die Ampel sagt, naja, wir haben ja noch mal bis zur nächsten Woche Zeit, dann warten wir erst mal, bis Olaf Scholz im Dezember zum Kanzler gewählt wird und dann wird irgendwie gehandelt. Das ist viel zu spät.
Ja, Frau Herrmann, ich habe gehört, dass Sie reagieren wollen. Ich genau. sehe aber, dass wir auf die Nachrichten zulaufen und denke, bevor wir jetzt hier Hektik verbreiten und ich Ihnen dann gleich ins Wort fallen muss, vertagen wir uns auf gleich. 10.35 Uhr geht es weiter hier in Kontrovers. Heute mit dem Thema Ampelkoalition am Start. In welche Richtung geht es? Eine sehr pauschale Überschrift für mehrere konkrete Themen, die wir heute Vormittag verhandeln. Jetzt stand Corona im Mittelpunkt. Schauen wir gleich noch weiter. Und dann weiten wir aber natürlich insgesamt auch das Themenspektrum. Das Journal am Vormittag, heute wie immer am Montagvormittag mit Kontrovers und mit dem Thema Ampelkoalition am Start. In welche Richtung geht es? Der aktuellen Lage geschuldet sind wir jetzt eingestiegen mit einem sehr dicken Schwerpunkt zum Thema Corona. Da hatte ich gerade Ulrike Herrmann von der Taz auch noch versprochen, dass sie jetzt gleich das Wort hat. Bevor wir einsteigen, aber nochmal der Gesamtüberblick über alles, was wir heute Vormittag vorhaben. Kontrovers, also unsere Diskussion mit Diskutanten und Diskutantinnen in unserer Runde, aber hoffentlich bitte auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schalten Sie sich ein, wenn Sie mögen, wenn Sie hier live mitdiskutieren wollen, dann bitte über die 00800 4464 4464 oder melden Sie sich per WhatsApp, dann geht das an die 0173 5690 322. Wiederhole ich, 0173 5690 322. Oder Sie schreiben uns ganz klassisch die E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und jetzt sage ich Ihnen auch nochmal, wer heute Vormittag mit uns diskutiert. Das ist das SPD-Vorstandsmitglied, die Bundestagsabgeordnete Wiebke Ester. Das ist der Hamburger Vorsitzende der CDU, Christoph Ploss, auch Bundestagsabgeordneter. Und die Taz-Wirtschaftskorrespondentin Ulrike Herrmann. Und ich hatte es gerade schon gesagt, Sie haben jetzt die Gelegenheit, nochmal zu reagieren. Es geht ums große Ganze in Corona, um die Frage, wo die Verantwortlichkeiten liegen.
Ja, es war ja so die Frage vorhin, was die Ministerpräsidenten alleine beschließen können und was nicht. Und ich hatte ja dargestellt, dass ich denke, dass man einen Lockdown braucht und dass das sonst nichts mehr wird. Nun ist aber der Punkt, und der ist absolut zentral, dass wenn man einen Lockdown macht und dann auch Teile der Geschäfte geschlossen werden oder die Hotels oder wo immer, was immer man dann beschließt, ja, zu wirtschaftlichen Schäden führen. Und das können die Länder alleine nicht bezahlen, weil die Länder durch die Schuldenbremse keinerlei Schulden aufnehmen können. Das heißt, die sind in ihrem Handlungsspielraum absolut beschränkt. Und diese finanziellen Schäden können nur durch den Bund ausgeglichen werden, der eben die Schuldenbremse ausgesetzt hat und dann auch Darlehen aufnehmen kann. Und das zeigt dann, warum der Bund so wichtig ist und warum das eben nichts bringt, ständig nur auf die Ministerpräsidenten zu gucken, obwohl, das wurde ja diskutiert und es ist auch völlig richtig, auch dort viele einzelne Fehlentscheidungen getroffen worden sind, wie beispielsweise Fußballspiele in vollen Stadien noch zuzulassen. Aber letztlich wird es Scholz nicht gelingen, sich aus der zentralen Verantwortung zu entfernen. Und der Punkt ist ja, und deswegen verstehe ich überhaupt nicht, was im Augenblick passiert, die Ampel wird gemessen werden daran, wie erfolgreich sie war, Corona zu bekämpfen. Und wenn jetzt Zeit verloren wird, dann wird das sozusagen auf Dauer diese Koalition belassen.
Ich muss jetzt einmal kurz zwischenfragen. Ich höre die ganze Zeit so ein Schnicken. Das könnte also, irgendwie ein Kugelschreiber sein oder ein Feuerzeug.
Okay,
bitte außer Reichweite
legen.
Ja,
den habe ich schon weggelegt, ja.
Alles klar, vielen Dank dafür. Und jetzt machen wir das, was ich eben auch schon angekündigt habe. Corona ist natürlich eines der prägenden Themen dieser Tage. Aber nachdem wir den Koalitionsvertrag der Ampel kennen, seit der vergangenen Woche, ist es natürlich auch beileibe nicht das Einzige. Und da möchte ich jetzt gerne mal Stimmen von unseren Hörerinnen und Hörern zu Wort kommen lassen, die uns per Mail erreicht haben. Leander Baumgärtel schreibt uns, die Ampelregierung erweckt den Anschein, als würde sie die niedrig hängenden Früchte pflücken wollen, Cannabis legalisieren, Hartz IV umbenennen, alles Kleinigkeiten. Für den Klimaschutz versagt sie indes schon jetzt, damit der FDP im Verkehrsministerium der Bock zum Gärtner gemacht wurde und eine ernsthafte Verkehrswende beispielsweise unmöglich erscheint, schreibt uns Leander Baumgärtel. Eine ganz andere Sicht hat Uwe Kopp. Der sagt, dass Deutschland wirtschaftlich Weltspitze ist. Das liegt doch nicht an der Politik. Die Politik schwächt und bremst mit Auflagen, Vorschriften, Umverteilung und absurden Energiekosten. In China sind 84 Kohlekraftwerke in Planung und bei uns werden die wenigen bestehenden geschlossen. Und stärker aufs Atmosphärische blickt Helmut Krüger in seiner Mail, die er uns geschrieben hat. Sich in einem unterschiedlichen Sein zu lassen, ist erst einmal ein Beleg für ein wertschätzendes Umgangsklima. Ob das durchgehalten wird oder doch wieder die parteipolitische Profilierung siegt, das bleibt abzuwarten. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Rampe in unseren Einstieg jetzt auf den allgemeineren Blick. Auf den Koalitionsvertrag, da gab es ja schon sehr unterschiedliche Perspektiven auf das, was die Ampel vorgestellt hat. Da würde ich gerne jetzt mit Ihnen starten, Christoph Ploss. Die CDU bereitet sich vor auf ihre Rolle als Oppositionsführerin. Was kritisieren Sie am stärksten?
Ja, also erstmal will ich auch anerkennen, dass die drei Parteien, die jetzt die nächste Bundesregierung bilden werden, das atmosphärisch sehr gut gemacht haben. Davor kann man nur den Hut ziehen. Ich bin gespannt, ob das die nächsten Jahre so anhalten wird. Aber ich denke mal, atmosphärisch war das ein guter Start. Leider sieht das bei vielen inhaltlichen Punkten des Koalitionsvertrags nicht mehr so aus. Es gibt da, finde ich, ganz viele Themen, bei denen man ansetzen kann. Für mich sticht sofort ins Auge das Thema Migration, weil leider die künftige Migrationspolitik dazu führen wird, dass illegale Migration nach Deutschland, auch möglicherweise insgesamt in die Europäische Union, verstärkt wird. Es werden viele Regeln, die wir auf Initiative der Union in den vergangenen Jahren eingeführt haben, aufgehoben. Ich nenne mal ein Beispiel. Es gibt keinerlei Beschränkungen mehr beim Familiennachzug. Es gibt ein Auslaufen der Ankerzentren, die extra dafür eingeführt worden, damit man Migration besser steuern kann. Und es wird in Zukunft zum Beispiel möglich sein, dass man einfach mit einer Abgabe einer eidesstaatlichen Versicherung nach Deutschland kommen kann. Und das ist, finde ich, nicht akzeptabel. Wir brauchen da eine Migrationspolitik, die auch genau kontrolliert, wer nach Deutschland kommt und die vor allem auch unterscheidet zwischen Asyl auf der einen Seite und qualifizierter Fachkräftezuwanderung, die natürlich viele Unternehmen im Land dringend brauchen.
Ja, und das ist super interessant, dass die Union diesen Kritikpunkt jetzt hochzieht. Ralf Brinkhaus hat das Ende vergangener Woche ja auch schon als Ton gesetzt. Interessant deswegen, Frau Esther von der SPD, weil wir bei den Jusos jetzt am Wochenende auf dem Kongress ja genau die umgekehrte Kritik gehört haben. Und also vor allem die Rückmeldung, das ist doch Wahnsinn, was in der Migrationspolitik jetzt an Festung aufgebaut wird.
Ja, dann ist man doch in der Mitte eigentlich ganz gut positioniert, oder nicht? Also das ist ja ein wirklich sehr ernstes Thema. Um das vielleicht einmal nochmal einzuordnen, als jemand, der jetzt auch die letzten 4 Jahre diese große sehr kritisch begleitet hat, Teil dessen war. Und ich sagen muss, dass gerade im Bereich Migration die Beschlüsse, die wir uns, sage ich mal, zu denen wir uns durchringen konnten mit der Union, da waren, glaube ich, die beiden SPD und CDU am weitesten mit auseinander. Die waren für mich auch sehr schwierig zu fassen, persönlich, weil wir erlebt haben in den letzten 4 Jahren, dass es ganz oft ideologische Barrieren gibt, die wir den Leuten ganz konkret vor Ort nicht erklären können. Wenn ich ein Beispiel nehmen will, was jetzt zukünftig möglich sein wird, ist, dass wir es vereinfachen, dass der Fachkräftemangel, den wir in ja ganz vielen Branchen, ganz vielen Bereichen haben, eben auch maßgeblich dafür ist, ob Menschen kommen können oder nicht. Und nicht die Situation, die wir zuletzt gehabt haben, dass ich habe ein ganz konkretes Beispiel eines jungen Mannes in Bielefeld, der hier seine Ausbildung zum Pflegefachkraft gemacht hat und die 2-jährige Ausbildung zur Pflegeassistenz, und da haben wir einen Fachkräftemangel, bestehen konnte, aber nicht die 3-jährige zur Pflegefachkraft. Und dieser Person drohte bisher, obwohl er einen Arbeitgeber hat, seit 2015 in Deutschland ist, seinen Lebensunterhalt verdient und wir diese Pflegeassistenten wie auch die Fachkräfte händeringend suchen, aufgrund der ideologischen Scheuklappen und dem, was mit der Union nicht möglich war, die Abschiebung.
Um und, dieses konkrete Beispiel aufzugreifen, vielleicht um hier auch konkret zu bleiben. Herr Ploss, welches Problem haben Sie damit jetzt an diesem konkret geschilderten Fall, wenn dieser Mann bleiben kann?
Damit habe ich gar kein Problem, weil...
Hallo? Herr Ploss, sind Sie noch da? Das klingt nicht so. Da müssen wir, glaube ich, schauen, dass wir die Leitung so schnell wie möglich wieder aufbauen können. Und wir gehen weiter zu Herrn Tewes. Das ist nämlich der erste Hörer, der heute Vormittag zu uns in die Sendung kommt. Hallo Herr Tewes, sorry fürs Warten lassen. Danke für die Geduld. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Erstmal schönen Dank, dass ich in die Sendung reinkomme bei dem sehr interessanten Thema. Ja, wo fange ich an? Zunächst einmal bei dem Start der neuen Ampelregierung oder designierten Regierung. Da war die Generalprobe ja auch schon nicht so besonders prächtig.
Schönen guten Tag.
Insofern, weil die eigene Partei zum Beispiel bei der designierten Außenministerin, hallo?
Kleine Sekunde, Herr Tewes. Ich glaube, jetzt in dem Moment ist Herr Ploss wieder da. Können Sie uns auch hören, Herr Ploss?
Ich höre Sie wieder gut, ja.
Okay, das ist schön, dass Sie wieder da sind. Wir sind jetzt weitergegangen zu Herrn Tewes, den wir jetzt unsererseits auch wieder unsanft unterbrochen haben. Vorschlag, wir lassen Herrn Tewes seinen Punkt machen, dann können Sie gleich nochmal reagieren. Mhm. Herr Tewes, jetzt an Sie nochmal, sorry für die Unterbrechung.
Ja, kein Problem. Ich wollte nur aufgreifen, die Hörerin, die vorhin vom Bodensee aus ihren Beitrag geleistet hatte, zu dem, was die Kompetenz von Annalena Baerbock angeht. Oder man muss ja die Kritik auch bei der Besetzung der Ministerien auch an andere Damen und Herren richten. Ist auch merkwürdig, dass jemand, der mit Landwirtschaft nie vorher was zu tun hatte, auch nicht in der Politik, das er zum Landwirtschaftsminister gemacht hat. Ich halte nur Herrn Özdemir für einen sonst einen sehr guten Politiker, aber ausgerechnet in der Landwirtschaft, da verschwendet man eventuell Ressourcen. Und nochmal zurück zu Frau Baerbock und der Kritik an ihr, die ja nun alles andere als unberichtigt ist. Sie hat sich ja nie irgendwie mit Außenministerkompetenzen irgendwie schmücken können und hat sich eher, wie die Dame ja sagte, vom Bodensee ja eher im Umweltbereich Anführungsstriche kompetent gemacht, wobei man auch Kompetenzen natürlich auch in Frage stellen muss, wenn man gesagt bekommt, in Bezug auf Frau Baerbock aus den eigenen Reihen, ja, sie hat ja so gute Leute um sich herum, das wird schon gut gehen und so weiter. Stellen Sie sich doch mal das Szenario vor, dass Frau Baerbock neben Herrn, dem Außenminister Großbritanniens oder Außenministerin oder dem russischen Außenminister steht. Und dann hat sie plötzlich keine Berater mehr. Oder auch die, wenn ich das noch sagen darf, die Kultur, die designierte Kulturstaatssekretärin, die, ich glaube, bei ihr stand mal in einem Buch über die Bundestagsabgeordneten, sie sei Musikmanagerin. Sie hat ja auch sich durch ganz bestimmte Äußerungen, wie zum Beispiel Deutschland ist scheiße, hat sie sich ja nicht ausgemacht für Kompetenzen erworben, um ganz bestimmte Dinge im Bereich der Kultur den Deutschen sozusagen handreichen zu können.
Ja, Herr Tewes, ich würde den Bogen hier für unsere Diskussion gerne spannen. absolut berechtigtes und wichtiges Thema, die Frage nach der Kompetenz der handelnden Personen. Gleichzeitig natürlich immer sehr weitreichend, auch in sehr stark sozusagen in die Persönlichkeit reinreichende Urteile. Deswegen, Herr Teves, danke Ihnen für diesen Impuls. Wir diskutieren das jetzt weiter. Frau Herrmann, was würden Sie antworten?
Dass es einfach nicht stimmt, dass Frau Baerbock keine Ahnung von Außenpolitik hat. Sie ist mit 16 ein Jahr lang in den USA gewesen, war Austauschschülerin in Florida. Sie hat sie hat über Völkerrecht eine Arbeit geschrieben im Studium. Sie hat in London studiert. Sie hat gehört den Europäischen Grünen an. Sie hat als Parlamentarierin im Bundestag unter anderem dem Europaausschuss angehört. Das heißt, ich bin erstaunt, das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen, dass nach dieser langen und intensiven Beschäftigung mit außenpolitischen Themen sich das Vorurteil hält, sie hätte keine Ahnung. Und ich kann mir das nur so erklären, dass das doch, auch das muss ich in aller Härte sagen, eine Form von Frauenfeindlichkeit ist, weil man diese Art von Diskussion hat man bei Männern nie. Um jetzt mal ganz konkret zu werden, Christian Lindner hat auch keine Ahnung von Finanzen und zwar überhaupt keine. Und trotzdem ist es völlig klar, dass er jetzt Finanzminister wird. Das wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Und vielleicht noch ein letztes zu dem Thema, was müssen Minister können und was nicht. Es ist oft günstig, wenn die Leute nicht aus dem Berufsfeld kommen, das sie selbst betreuen. Und zum Beispiel gab es in Deutschland eigentlich noch nie einen Arzt, der Gesundheitsminister geworden ist. Die einzige Ausnahme war Philipp Rösler von der FDP. Und das hat keiner in besonders guter Erinnerung. Weil natürlich klar ist, dass wenn zum Beispiel Ärzte das Gesundheitsministerium übernehmen, da dann immer sofort auch Lobbyinteressen oder Lobbykonflikte mit eine Rolle spielen. Oder ein anderes Beispiel, noch nie mit einer Ausnahme war ein General Verteidigungsminister, weil man da natürlich auch dann wieder diesen Ärger hätte, dass die Bundeswehr zu stark in das Kontrollministerium dann direkt hineinregieren könnte. Mhm. Und deswegen ist es auch nicht schlecht, dass Özdemir kein Bauer ist, sondern ganz im Gegenteil, immer wenn Großbauern Landwirtschaftsminister waren, das gab es dann auch schon mehrfach in der bundesdeutschen Geschichte, war das letztlich nicht gut. So, und deswegen würde ich jetzt mal sagen, dass diese Regel, dass die Parteien einfach ihre fähigsten Politiker in die Ministerien setzen, erstmal eine gute Idee ist.
Ja, wobei, also ich glaube, das Argument ist angekommen, aber die Rückfrage, die steht natürlich schon sofort im Raum. Wenn es diese Auflistung gibt, wie Sie jetzt gerade nochmal zitiert haben, Frau Herrmann, ist doch die Frage, ob es da vielleicht auch ein Kommunikationsthema oder noch schärfer gesagt ein Kommunikationsproblem gibt, auch angefeuert durch die Äußerung von Annalena Baerbock. Sie komme ja eher vom Völkerrecht und Robert Habeck ja eher von Schweinen und Kühen und Co.
Ja, das war von ihr ein außerordentlich unglücklicher Satz. Also ich will jetzt auch nicht Annalena Baerbock permanent verteidigen und sagen, sie ist jetzt so eine Art Lichtgestalt der deutschen Politik, besser als alle anderen. Also sie macht auch Fehler, aber dass nur sozusagen immer sie kritisiert wird und die Männer nicht, finde ich problematisch. Und natürlich war dieser Satz gegenüber Habeck absolut herablassend, nicht? Und das war noch aus so einer Zeit, als sie dachte, sie würde tatsächlich Kanzlerkandidatin werden. Also am Ende war es natürlich eher andersrum, nicht? Habeck hat sie gerettet dadurch, dass er immer loyal zu ihr war. Aber wie gesagt, ich finde nicht, dass man sagen kann, sie hätte von der Außenpolitik keine Ahnung.
Jetzt hatten wir eben Leitungsprobleme und wir konnten Sie zwar hören, aber es war schon ein bisschen schmerzhaft in den Ohren. Ich weiß nicht, haben Sie gerade was verändert? Sind Sie in eine Ecke mit einem schwächeren Netz gegangen? Wenn ja, dann bitte.
Nee, ich bin immer noch da, wo ich vorher saß.
Okay,
ist jetzt besser?
Jetzt ist auch wieder alles gut. Okay. Und jetzt stehen wir inhaltlich nochmal vor der Herausforderung, Herr Ploss. Wir hatten vorhin ja die Leitung zu Ihnen verloren, als es gerade um diesen Fall ging, den Frau Esther geschildert hat, um diesen jungen Menschen, der bisher keine aufbauende Ausbildung als Pfleger machen konnte und das jetzt künftig mit den neuen Möglichkeiten können wird. Und da wollten oder hatten Sie gerade geantwortet, aber übermittelt hatte sich davon leider nichts.
Genau, also wir als Union, wir sagen ganz klar, dass wir natürlich Zuwanderung brauchen. Zuwanderung kann ein Innovationstreiber sein und Zuwanderung ist auch deswegen wichtig, weil wir in den nächsten Jahren in sehr vielen Unternehmen einen sehr starken Fachkräftemangel erleben werden. In vielen Unternehmen ist das ja auch heute schon leider Alltag, dass man sucht und teilweise auf dem Arbeitsmarkt keine Person findet. Deswegen ganz klares Bekenntnis zu qualifizierter Zuwanderung und zu Personen, die hier arbeiten wollen, die unser Land kulturell auch bereichern wollen und die sich hier in unsere Gemeinschaft einfügen wollen. Aber worum es hier jetzt geht, und da muss man sagen, hat der Koalitionsvertrag leider wirklich sehr, sehr viele Schwächen, dass eben diese Migration in Zukunft nicht mehr geregelt wird. Die Unterschiede zwischen Asyl und qualifizierter Fachkräftezuwanderung, die werden im Prinzip vermischt. Es kann jemand sagen, ach, ich möchte in Deutschland Asyl beantragen. Der kommt sehr, sehr einfach rein. Und dann kann der sagen, wenn er es irgendwie nach Deutschland schnell geschafft hat, ach, ich bleibe jetzt erstmal hier. Und de facto werden diese Personen in Zukunft nicht abgeschoben. Und meine Befürchtung ist, und das, glaube ich, teilen auch sehr viele Menschen im Land, das bedeutet am Ende, dass die Falschen nach Deutschland kommen und dass unter dem Vorwand, Asyl zu beantragen, sehr viele auch in die sozialen Sicherungssysteme einwandern werden. Und das halte ich für falsch. Migration muss geregelt werden und es muss klar sein, dass wir uns natürlich auch die Personen aussuchen, die hier nach Deutschland zum Arbeiten kommen, dass wir uns um diese Personen bemühen müssen, aber dass es nicht sein kann, dass einfach jeder irgendwie nach Deutschland kommt, der es möchte, sondern das muss eben nach klaren Regeln ablaufen.
Frau Ester, ich weiß, dass Ihnen jetzt die Gegenargumente auf den Nägeln brennen. Ich würde trotzdem jetzt an der Stelle gerne den Punkt machen, einfach in dem Wissen, dass die Thematik auch eine komplette Kontroverssendung hier bei uns vormittags füllen würde und wir heute einfach diesen großen Strauß haben von Themen.
Zwei Sätze vorlesen zwei Sätze. Aus dem Koalitionsvertrag. Nicht jeder Mensch, der zu uns kommt, kann bleiben. Wir starten eine Rückführungsoffensive, um Ausreisen konsequenter umzusetzen, insbesondere die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern. Damit ist, glaube ich, klar, dass das Bild, was Herr Ploss gerade gezeichnet hat, ich könnte noch ganz viel mehr sagen, dass es sinnvoll ist, dass es jetzt einen Spurwechsel gibt, aber dann belasse ich es dabei. Aber das Bild, was Sie gezeichnet haben, Herr Ploss, ist eins, das einer mehr aufsetzt und das Angst schüren soll, weil sie, glaube ich, sonst nicht so wirklich viele Gegenargumente
haben. Ja, jetzt sind wir über, zwei Sätze raus. Deswegen muss Herr Ploss jetzt auch noch mal kurz reagieren. Aber bitte knapp.
Sie sorgen für massive Anreize, dass es zu stärkerer illegaler Migration nach Deutschland kommen wird. Sie weiten zum Beispiel die Asylbewerberleistungen aus. Sie sorgen dafür, dass es in Zukunft nicht mehr die Ankerzentren gibt. Und sie sorgen dafür, dass es keinerlei Beschränkungen beim Familiennachzug in Zukunft mehr geben wird. Das heißt, die Anreize, irgendwie illegal nach Deutschland zu kommen und dann hier bleiben zu können, die werden leider massiv ausgeweitet.
Super spannender Punkt. Aber jetzt setzen wir selbigen auch, weil Herr Papel, unser nächster Hörer, in der Leitung wartet. Hallo, Herr Papel.
Hallo.
Grüße Sie. Was ist Ihr Beitrag heute Vormittag zu unserem ja recht weit gefassten Thema, wie ich zugebe?
Ja, also mein Anliegen ist eigentlich, dass ich in die neue Regierung, also erstmals in meinem nunmehr 80-jährigen Leben, eigentlich unruhig bin. Ich bin zeitlebens politisch interessiert gewesen, aber ich muss sagen, die Regierung, die auf uns zukommt, die beunruhigt mich.
Helfen Sie uns mit einer etwas stärkeren Zuspitzung. Was macht Sie unruhig?
Naja, also zunächst einmal dieser Parteien- und Geschlechterproporz. Da ist also nicht die Kompetenz, die da im Vordergrund steht, sondern da sind eigentlich vorweg Festlegungen schon rechtzeitig reklamiert worden. So beispielsweise hat Herr Lindner, gut, über deren Kompetenz kann ich nichts sagen, das muss man sehen. Aber das, was man von ihm hört, das hört sich eigentlich nicht sehr in die Zukunft gerichtet an. Dann ist da eine obwohl ich nichts gegen Frau Baerbock habe, aber ob das jetzt so das Richtige ist für ein so wichtiges Amt, das wird, glaube ich, in weiten Kreisen der Bevölkerung auch kritisch gesehen. Dann ist da ein Landwirtschaftsminister, der eigentlich Rechtsanwalt ist und auch nicht durch besondere Sachkenntnis auf diesem Gebiet in Erscheinung getreten ist, wohingegen jemand, nur weil er Ja, nur weil er nicht in das in den Migrationsanteil passt, ist er halt liegen gelassen worden. Und das ist doch irgendwie, das ist doch nicht in Ordnung so.
Herr Papel, vielen Dank für Ihren Punkt. Es ist alles angekommen. Danke, dass Sie bei Kontrovers heute Vormittag mitdiskutieren. Und Frau Ester, jetzt reiche ich das mal an Sie weiter.
Ja.
Einfach, danke schön, Herr Papel. Einfach, weil die SPD insofern in einer guten Lage ist, Anführungszeichen, es wird ja auch viel kritisiert, das Personal noch nicht genannt zu haben. Bitte erklären Sie das jetzt noch mal genauer. Herr Papel hat ja auch gerade den Parteienproporz kritisiert.
Ja, also ich nehme das natürlich, diese Personaldiskussionen, die es an ganz vielen Stellen gibt. Und gerade wenn Herr Papel auch sagt, dass er verunsichert ist, will ich das absolut ernst nehmen. Aber trotzdem sage ich auch ganz klar, es bestätigt mich in dem Vorgehen, das wir gerade haben. Zunächst werden die Sachfragen geklärt, stimmt der Parteitag über den Koalitionsvertrag ab und danach wird Personal entschieden. Ich bin ganz bei dem, was Frau Herrmann eben auch über die unterschiedliche Betrachtungsweise von einer Frau Annalena Baerbock und den männlichen Politikerinnen und Politikern geben und will auch noch mal den Blick darauf lenken, dass ich überzeugt davon bin, dass die große Herausforderung, ein Ministerium zu leiten, insbesondere die der Führungskompetenz ist. Selbstverständlich sollen diese Leute auch sachkenntlich, fachlich versiert in den Themenbereichen sein. Aber die Kernkompetenz, die man braucht, ist eher die Führungskompetenz, als dass man en Detail in allen Sachthemen vertiefend drin ist. Denn dafür gibt es eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dafür ist auch ein Ministerium. Und die Themen, die dann zu bearbeiten, sind so breit gestreut.
Danke bis hierhin an Wiebke Esker, Ester von der SPD. In Kontrovers diskutieren wir gleich weiter ab 11.05 Uhr. Bis gleich.
Deutschlandfunk, Kontrovers.
Weiter mit Sandra Schulz im Studio. Noch einmal ganz herzlich willkommen. Ampelkoalition am Start, in welche Richtung geht es? Das ist heute Vormittag das Thema, das wir diskutieren wollen. Ich stelle Ihnen unsere Gäste noch mal vor. Das ist einmal Wiebke Ester von der SPD, Vorstandsmitglied und auch Bundestagsabgeordnete, wie auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploss, gleichzeitig Landeschef seiner Partei in Hamburg. Und die Taz-Wirtschaftsredakteurin Ulrike Herrmann ist heute Morgen in unserer Runde. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mögen, vielleicht gleich auch Sie. Melden Sie sich, wenn Sie mögen, unter der 00800 4464 4464. 24 Minuten Kontrovers liegen jetzt noch vor uns. Oder Sie mailen noch ganz schnell. Das geht an kontrovers@deutschlandfunk.de. Über Corona-Politik, über Migrationspolitik, über das sich abzeichnende Personaltableau haben wir jetzt schon gesprochen vor dem Start der Ampelkoalition. Eine Leerstelle bisher, die wir unbedingt füllen sollten, denke ich, ist die Klimapolitik. Es schreibt uns Nora Schomacher, bezüglich des Klimawandels sind die Ergebnisse der Verhandlungen leider enttäuschend, hört man von den Umweltorganisationen. Es ist ein guter Anfang, aber es reicht nicht. Und noch sind ja selbst diese nicht ausreichenden Aspekte nicht im Parlament umgesetzt. Das besorgt mich, muss ich sagen. Wer, wenn nicht die Grünen, hätten das gekonnt? Und die Frage geht an den großen Koalitionspartner der Grünen, nämlich an die SPD. Haben Sie den Klimaschutz ein bisschen links liegen gelassen zugunsten dieser jetzt neuen sozialliberalen Symbiose, die sich da abzeichnet?
Nein, ich halte die Klimaziele, die wir im Koalitionsvertrag ja an allen Stellen haben, und ich weiß auch aus den Verhandlungen, an denen ich selbst teilgenommen habe, dass dieses Thema Klimaschutz wirklich in jeder Arbeitsgruppe eine wichtige, prominente Rolle gespielt hat. Also ich halte die Ziele, die wir uns gesetzt haben, für absolut ambitioniert, insbesondere was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht, sind wir da, glaube ich, sehr ambitioniert unterwegs. Ich glaube, aus dieser Enttäuschung, die ich ein Stück weit auch verstehen kann, spricht auch ein bisschen raus, dass man sich den Unterschied zwischen dem Wahlkampf, den die SPD zum Thema Klimaschutz gemacht hat, und den Wahlkampf, den die Grünen gemacht hat, ich sage mal, vielleicht auch machen musste, ist, dass bei den Grünen gemeinsam mit den Naturschutz- und Umweltverbänden eine Erwartungshaltung im Wahlkampf geweckt wurde, bei der ich auch ein Fragezeichen dahinter machen würde, ob sie bei 50% Grünen von dem einfach, was wir wie umgesetzt bekommen können, möglich gewesen wäre. Denn das ist, was für mich am wichtigsten ist bei diesem Thema Klimaschutz. Und wir haben es beim Atomausstieg in Deutschland ja gesehen. Wir müssen jetzt absolut ambitioniert Klimaschutz voranbringen. Aber wir müssen ihn auch so voranbringen, dass wir die Mehrheit der Bevölkerung dabei mitnehmen. Denn es bringt uns nichts, wenn wir jetzt 4 Jahre ambitioniert sind. Und dann gibt es eine Gegenbewegung und wir hatten einen Atomausstieg und dann hatten wir den Ausstieg des Ausstiegs und dann hatten wir wieder den Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg. So, und darum müssen wir die Gesellschaft mitnehmen und wir müssen gucken, was technologisch machbar ist. Und damit meine ich nicht nur die Technologien, sondern auch die Handwerker und die Menschen, die das umsetzen und einbauen müssen. Und ich glaube, da liegen die großen Herausforderungen. Und da ist der Koalitionsvertrag, glaube ich, ambitioniert, aber eben auch realistischer als vielleicht ein bisschen einfach getroffene Wahlkampfversprechen.
Christoph Ploss von der CDU, ich ahne, dass Ihnen die Kritik vielleicht nicht so ganz leicht von den Lippen geht, einfach vor dem Hintergrund, dass dieses hohe Tempo, das jetzt eingefordert wird von Klimaschützern, ja deswegen umso höher ist, da eben die bisherigen unionsgeführten Regierungen der vergangenen 1,5 Jahrzehnte dort nicht ausreichend Erfolge gezeigt haben. Glauben Sie, dass das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen ist?
Also erstmal muss ich die Aussage etwas korrigieren, weil wir die Klimaschutzziele fürs Jahr 2020 erreicht haben.
Dank Corona.
Es war eine unionsgeführte Bundesregierung, die zum Beispiel das Pariser Abkommen unterzeichnet hat und maßgeblich mit vorangetrieben hat. Aber es ist ja auch klar, dass wir als Union beim Thema Klimaschutz noch eine Schippe drauflegen wollen. Und ich glaube, die entscheidende Frage, die wir in dem Zusammenhang diskutieren müssen, ist gar nicht die Frage, wollen wir die Pariser Klimaschutzziele erreichen oder wollen wir ambitioniert Klimaschutzpolitik machen, sondern die entscheidende Frage ist doch vielmehr, wie wird uns am besten es gelingen, die Klimaschutzziele zu erreichen. Und da finde ich schon einige Formulierungen auch im Koalitionsvertrag etwas merkwürdig, nebulös. Und man kann heute auch noch nicht sagen, wohin steuern wir überhaupt. Da stehen dann zum Beispiel Formulierungen, der Kohleausstieg, der soll, Zitat, idealerweise bis 2030 erfolgen. Das ist für mich fast so eine Art Geschwurbel und zeigt auch, dass sich die Partner da nicht richtig einig sind.
Denn reicht das nicht?
Idealerweise kann man natürlich sagen, wäre es, dass wir am kommenden Sonntag aus der Kohle aussteigen. Mir fehlen da ein paar konkrete Maßnahmen. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass neue Gaskraftwerke gebaut werden sollen und auf der anderen Seite teilweise viel effizientere neue Kohlekraftwerke der modernsten Generation dafür abgeschaltet werden sollen, dann ist das tatsächlich auch Ideologie. Und ich glaube, Ideologie ist beim Thema Klimaschutz nicht gut. Eine Passage möchte ich trotzdem loben. Und da hoffe ich, dass tatsächlich das am Ende nicht an den Grünen scheitern wird. Nämlich, dass sich die Koalition darauf verständigt hat, dass in Zukunft schneller geplant und gebaut werden wird. Und es stehen dort zum Beispiel auch Sätze drin, dass in Zukunft das Verbandsklagerecht eingeschränkt werden soll. Das würde ich sehr begrüßen. Bisher war das mit den Grünen nicht zu machen und da hoffe ich sehr auf die FDP.
Mit dem CDU-Wirtschaftsminister Altmaier allerdings auch nicht, ehrlicherweise.
Da muss ich auch widersprechen, das ist bisher vor allem im Bundesrat gescheitert an den Grünen. Wir haben ja in der vergangenen Legislaturperiode 4 Planungsbeschleunigungsgesetze auch erfolgreich durch den Bundestag gebracht. Bei dem Punkt sind wir bisher am Bundesrat gescheitert und wenn das jetzt in Zukunft besser werden sollte und die Grünen da ihren Ansatz zurückziehen, wäre das, glaube ich, im Sinne Deutschlands gut. Denn wir können uns nicht mehr erlauben, dass wir für ein durchschnittliches Schienenprojekt 20 Jahre benötigen.
Jetzt spricht Herr Ploss den Konflikt an, den in der Tat die Grünen vor Ort jetzt auch werden austragen müssen. Frau Herrmann, es konkurriert ja bei diesem Thema Windräderausbau, das jetzt viele als wirklich ganz zentrales Thema ausgemacht haben. Da konkurriert eben der Klimaschutz mit dem ganz konkreten Naturschutz vor Ort. Wir wissen, dass in den Windrädern, dass da Vögel zu Tode kommen. Wir wissen, dass es keine Naturschutzmaßnahme ist, diese Windräder zu errichten. Aber die Entscheidung haben die Grünen jetzt gefällt, Klimaschutz zulasten des Naturschutzes.
Das würde ich jetzt nicht so eindeutig sagen. Bevor ich weiterrede, hört man mich jetzt gut oder ist das jetzt nicht schön?
Also wir haben jetzt gerade ein leichtes Zerrgeräusch drauf. Also man kann Sie verstehen, aber wenn Sie die Möglichkeit haben...
Und ist jetzt besser?
Nee, nicht wirklich.
Oder so?
Nein. Also,
ach so, na, dann kann ich jetzt auch nichts ändern.
Ja, ich glaube, wir müssen da jetzt durch.
Durch, okay.
Verstehen Sie.
Das tut mir echt sehr leid. Ich meine, jetzt wird ja so getan, als würde Kohle keine Umweltschäden hinterlassen. Jeder kennt aber den Konflikt um den Hambacher Forst, nicht? Die Kohle, die in NRW oder auch in der Lausitz noch rausgebaggert wird, ist jetzt auch wirklich extrem umweltschädlich. Zudem jetzt, wenn es um Vögel geht, wenn man sich fragt, warum in den letzten 25 Jahren 600 Millionen Brutpaare in Deutschland verschwunden sind, dann ist das nicht das Windrad, sondern vor allen Dingen die intensive Landwirtschaft. Das heißt, sich dann immer so aufs Windrad zu fokussieren, als wäre das das einzige Umweltproblem, das wir in ganz Deutschland hätten, ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, seltsam. Insofern glaube ich, dass das angemessen ist, jetzt auf Windkraft zu setzen, denn es ist ja klar, man kann aus Kohle nur aussteigen, wenn man erneuerbare Energien hat. Das wird aber in der Tat sehr schwierig, das hatten Sie ja angedeutet, weil man zum Beispiel dann auch sehr viele Windräder in Baden-Württemberg bauen müsste. Das ist eine Windinsel, nicht? Schwarzwald und Schwäbische Alb könnten sehr viel Wind liefern. Jetzt ist bisher unter dem grünen Ministerpräsidenten Kretschmann fast kein einziges Windrad dort gebaut worden. Die Grünen in Baden-Württemberg haben immer gesagt, das läge nur daran, dass die Genehmigungsverfahren so schwierig sind. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass dann die grüne Basis vor Ort nicht so begeistert ist, wenn da plötzlich ganz viele Windräder im Schwarzwald stehen sollen. Der Koalitionsvertrag hat da schon ein bisschen vorgebaut. Das eine ist ja, dass die Kommunen jetzt auch beteiligt werden sollen an den Erträgen der Windräder, die bei ihnen stehen. Das ist schon mal eine gute Maßnahme. Und es ist, glaube ich, auch ganz günstig, dass jetzt das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck geführt wird, der ja nun auch für Energie zuständig ist und aus Schleswig-Holstein, wo er ja auch schon 6 Jahre Umweltminister war, das kennt, diese Konflikte zwischen Windrädern und lokalen Kommunen.
Frau Herrmann, ich muss jetzt doch noch mal unterbrechen, weil wir jetzt gerade in diesem Moment dieses Zerrgeräusch wieder ganz schön schmerzhaft auf den Ohren haben. Also zwischendurch war es übrigens besser. Ich weiß nicht, ob Sie zwischendurch was verändert hatten.
Nee, gar nicht.
Aber vielleicht an dieser Stelle mal kurz den Punkt gesetzt und vielleicht noch mal an alle Kabel durchgerüttelt und geschüttelt. Und wir wollen auch thematisch noch den Punkt weitergehen. Das hat Herr Ploss ja schon angesprochen. Ein großes Fragezeichen ist natürlich auch das nach der Finanzierung. Darum dreht sich auch die Mail von unserem Hörer Thomas Hoffmann, der geschrieben hat, da wir anfangen, Luftschlösser zu bauen und die meisten Vorhaben weniger solide finanzieren, wird mir flau im Magen. Und dazu fehlt ein problemlösungsorientiertes Entscheidungsverhalten und auch die Übernahme von Verantwortung, ist die Meinung von Thomas Hoffmann, hat er uns heute Morgen hier in die Sendung gemailt. Und zu dem Thema möchte auch Herr Bühler was sagen, der sich aus Heidelberg heute Morgen bei uns gemeldet hat, heute Vormittag. Schönen guten Tag, Herr Bühler, und auch Ihnen nochmal danke fürs Warten.
Ach, um Gottes Willen, einen schönen guten Tag. Das ist das erste Mal, dass ich durchgekommen bin. Also zu meiner Person, ich bin 20 Jahre in der Finanzenergiebranche unterwegs gewesen. Also ich habe ein gewisses Grundwissen, was ein Politiker eigentlich bräuchte und nicht hat. Der Lindner hat keine Ahnung von Finanzen, genauso wenig wie der Herr Scholz. Ich habe mit beiden persönlich gesprochen, 2013, 2017 und jetzt.
Okay, und, aber vielleicht gehen wir von Diffamierungen weg. Vielleicht hören Sie ja jetzt in diesem Moment zu. Was denken Sie, was müssten Sie jetzt dringend klären oder erklären?
Also wenn die etwas finanzieren wollen, müssen sie es auch darstellen. Das wird nicht gemacht, was hier gemacht wird. Es wird Geld gedruckt, um das alles zu finanzieren, was hier passiert. Wir haben Gelddruckerei ohne Gegenwert. Also steigt die Inflation, alles wird teurer, was wir gerade live spüren im eigenen Körper. Ich könnte so viel sagen, ich bitte um eins. Wenn einer der Gäste mir etwas widerlegen könnte, kann er mich gerne privat kontaktieren. Diese Umweltpolitik ist so nicht finanzierbar, nicht umsetzbar und schon gar nicht mit den Windrädern. Wir haben gar nicht die Fläche dazu. Vor allem wurde zu Recht das Artensterben angesprochen mit den Vögeln und anderen Tieren, die sterben durch die Windräder. Abgesehen von den Schäden, die der Mensch dadurch erleidet, der zu nah dort ist.
Ja, sagen Sie nochmal genau, was ist Ihre Kritik? Also die FDP legt ja ganz großen Wert darauf, an der schwarzen Null festzuhalten, sobald mal die Pandemielage im Griff ist. Und fordern Sie genau das ein oder ist Ihre Kritik, dass Sie das für unrealistisch halten?
Es ist unrealistisch. Die schwarze Null ist genauso eine Zahl, die die Politiker brauchen zum Arbeiten, wie die Inzidenzzahl, die sie brauchen, um zu arbeiten. Es ist nicht darstellbar, warum man diese Zahlen nennt. Wichtig ist doch, dass man die Wirtschaft ins Laufen bringen muss.
Ja, und dann also haben und wir auch alle, dann haben Geld wir alle in die Hand davon, nehmen, das ist ja? Ihr Standpunkt.
Genau, und man muss vor allen Dingen, wenn man Mindestlöhne diskutiert um 12 Euro und so weiter, man muss es auch gestalten. Es wird etwas in den Raum geschmissen, 10 Millionen Menschen profitieren vom Mindestlohn, das ist eben nicht so. Viele werden dadurch mehr Steuern bezahlen, der Arbeitgeber zahlt mehr Lohnnebenkosten. Man muss das alles deckeln und man muss dafür sorgen, dass der Mindestlohn auch beim Arbeitnehmer ankommt, der dieses Geld wieder in die Wirtschaft bringt und somit steigt der Wirtschaftskreislauf. Es gibt so viele Möglichkeiten, etwas zu gestalten, das habe ich bei Phoenix gesagt, bei Maischberger gesagt, aber die nehmen es nicht an. Die wollen von einem Menschen aus der Branche nichts hören.
Okay, Herr Bühler, jetzt haben Sie es auch hier bei uns in Kontrovers gesagt. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Ich reiche es direkt weiter an Wiebke Ester von der SPD, die eben genau auf diesem Bereich der Finanzpolitik auch in normalen Zeiten sozusagen ihr Fachgebiet hat. Frau Ester, wie reagieren Sie?
Ja, vielleicht erst ein Satz zu dem Gast. Ich kann jeden Mitbürger, jede Mitbürgerin nur ermuntern, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht gehört werden. Es gibt einen lokalen, direkt gewählten Abgeordneten, Abgeordnete. Kontaktieren Sie die, alle, die mich in Bielefeld und Bertha in meinem Wahlkreis kontaktieren, mit denen sind wir auch sprechbar. Also ich glaube, die Möglichkeit bietet unsere Demokratie. Um zur Sache zu kommen, ich glaube und ich bin auch sehr froh, dass wir uns einig darin sind, unter allen Koalitionspartnern, dass wir einen Investitionsstau haben. Und wenn wir unseren Wohlstand sichern, unseren Wohlstand ausbauen wollen, Prosperität haben wollen und auch vor allem diese große, schnelle Transformation in der Wirtschaft uns gelingen soll, dann brauchen wir eben jetzt staatliche Investitionen in den Bildungsbereich, aber auch in den ganzen Verkehrsbereich, den Baubereich. Wir brauchen also in eigentlich alle Bereiche. Und darum ist in meinen Augen auch eine Frage der Generationengerechtigkeit, dass wir den nachkommenden Generationen nicht einen, ich sage das mal so salopp, abgerockten Staat hinterlassen, in dem keine Straßen mehr funktionieren, es immer noch keinen ordentlichen Breitbandausbau, kein schnelles Internet gibt und das Bildungssystem nicht gut funktioniert. So, das heißt, wir sind uns einig, dass wir investieren wollen. Ich glaube, dann müssen wir unterscheiden zwischen einer schwarzen Null und der Schuldenbremse. Wir werden die Schuldenbremse in der Form nutzen, wie es uns von der Verfassung her möglich ist. Und wir werden auch, und auch darüber bin ich ganz dankbar, schauen, welche Formen über Investitionsgesellschaften oder auch, wenn wir uns die Rücklagen der KfW, die Eigenkapitalquote angucken, welche Spielräume das gibt. Und um das nochmal einzuordnen, wenn wir uns die Schuldenquote Deutschlands gemessen am Bruttoinlandsprodukt angucken, dann ist die ja nun mal über die letzten sehr wirtschaftlich erfolgreichen Jahre extrem gut geworden. Die steigt jetzt an aufgrund der Corona-Ausgaben. Aber wenn wir es im internationalen Vergleich sehen, dann sind wir in Deutschland, das gehört einfach zur Wahrheit dazu, noch weit davon entfernt, dass unsere Bonität an der Stelle schlecht ist. Und da, glaube ich, müssen wir nicht, weil Politiker gerne ausgeben, sondern weil es wirtschaftlich sinnvoll ist, zu sehen, dass wir die entsprechenden Zukunftsinvestitionen jetzt auf den Weg bauen, weil wir eben diesen Modernisierungs- und Reformstau aus den letzten Jahren leider haben.
Herr Ploss von der CDU, Sie sind jetzt in diesem Spagat, einerseits ja an der schwarzen Null festzuhalten, auf der anderen Seite aber ja aus der Partei zu stammen, die jetzt diesen vielfach kritisierten Investitionsstau als Regierungspartei, als Kanzlerinnenpartei zu verantworten hat. Wie reagieren Sie?
Naja, erstmal ist in vielen Bereichen auch in den vergangenen Jahren so viel investiert worden wie noch nie. Also zum Beispiel gab es in den vergangenen Jahren so viel Geld für die Schiene und den Ausbau der Schieneninfrastruktur wie noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Häufig ist auch gar nicht das Problem gewesen, dass nicht genügend Gelder bereitgestellt wurden, sondern das Problem war eher, dass diese Gelder nicht schnell genug verplant und verbaut werden konnten. Trotzdem hat natürlich Herr Bühler auch einen richtigen Punkt eben gemacht, dass er sagt, naja, die Antworten jetzt der Ampelkoalition, die sind nicht nur manchmal zu banal, sondern die sorgen auch für große Risiken, nämlich dass die Inflationsrisiken wahrscheinlich in den nächsten Jahren stark zunehmen werden, wenn einfach man so einen Weg gehen will, ach, Schulden sind nicht mehr so schlimm, man kann ja die Niedrigzinsphase ausnutzen und es wird einfach immer mehr Geld nachgedruckt. Das wird vielleicht kurzfristig manchmal der Ampelkoalition das Leben einfacher machen, aber es wird langfristig für die Bürger sehr teuer werden, was wir ja jetzt häufig auch schon im Alltag merken, vom Obst bis zum Heizen unserer Gebäude. Und Deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch auf generationengerechte Haushalte achtet. Alleine schon, damit die Inflationsrisiken nicht steigen. Und ich finde, es gibt...
Herr Ploss, sind Sie noch da? Also es ist heute wirklich der Teufel einmal mehr ein Eichhörnchen. Jetzt ist uns Herr Ploss wieder aus der Leitung verschwunden. Dafür hören wir wieder das Kugelschreiber klackern von Frau Herrmann. Woran man auch erkennt, doch, dass Sie jetzt wieder da sind. Und zwar haben wir Frau Herrmann jetzt telefonisch erreicht. Herr Ploss hatte ja jetzt wichtige Punkte schon gemacht, nämlich einfach dieses Dilemma aufgezeigt. Frau Esther hat es auch angesprochen, diesen Spagat zwischen nicht diesen riesen Schuldenberg kommenden Generationen hinterlassen zu wollen und aber das Klimathema jetzt auch mit Geld anpacken zu wollen. Frau Herrmann, wie finden Sie den Weg, der sich da jetzt andeutet?
Ja, also es ist richtig, in die Zukunft zu investieren, weil man ja dann der nächsten Generation nicht nur Schulden hinterlässt, sondern auch Vermögen. Und das kann jetzt nicht die Lösung sein, zu sagen, wir machen keinen Klimaschutz, nur weil man Angst hat vor Schulden. Denn wenn wir keinen Klimaschutz machen, das muss einem klar sein, ist die Welt langfristig nicht mehr bewohnbar und auch Deutschland würde sich extrem verändern und zwar zum Schlechteren. Aber die Zuschauer oder Zuhörer haben ja vor allen Dingen Angst vor der Inflation und auch Herr Ploss hat so getan, als würden jetzt die Schulden des Staates zur Inflation führen und das ist einfach falsch. Wenn man sich jetzt anguckt, wo kommt die Inflation her, dann sieht man, dass vor allen Dingen ein Punkt die Preise treibt und das sind die Energiekosten. Wie viel Öl und Gas aber auf den Weltmärkten kosten, das entscheidet nicht Deutschland, das entscheidet auch nicht die Finanzpolitik, sondern das ist einfach sozusagen ein weltweites Phänomen und wahrscheinlich werden die Energiepreise demnächst auch wieder sinken. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt zu glauben, dass man jetzt auf ewig hier in Deutschland ständig steigende...
Irgendwie gab es hier wieder eine Internet.
So, jetzt ist Herr Ploss wieder da. Ja. Herzlich willkommen zurück in dieser Runde. Ja. Schön, dass wir Sie wieder haben. Frau Herrmann, Sie hatten gerade das Wort.
Genau, also ich habe gerade versucht, Herr Ploss zu erklären, dass die Inflationsangst, die Sie da schüren, völlig überflüssig ist, weil die Inflation, die wir im Augenblick sehen, ist im Wesentlichen eine Inflation, die durch die Energiepreise getrieben wird, also durch die Preise für Gas und Öl. Und das sind nicht Preise, die in Deutschland entstehen, sondern auf den Weltmärkten. Und diese Preise haben auch nichts mit der Regierungspolitik der neuen Ampel zu tun. Also deswegen ist das Quatsch, jetzt sich nicht zu verschulden, weil man dann denkt, es kommt eine riesen Geldentwertung, sondern stattdessen ist es richtig, Schulden aufzunehmen, um den Klimawandel zu bremsen.
Herr Ploss, da konkurriert sozusagen Weltwirtschaft mit der deutschen Volkswirtschaft.
Nicht ganz. Also es gibt ja, also das, was Frau Herrmann jetzt gesagt hat, ist ja im Prinzip so ein bisschen das, was Frau Lagarde seit einigen Monaten sagt. Von der Position weicht sie jetzt zunehmend ab und es gibt sehr viele Länder, also beispielsweise die USA, die ganz bewusst sagen, ja, wir können nicht einfach endlos immer mehr Anleihen oder auch Aktien aufkaufen. Man kann nicht immer mehr Geld in den Markt geben, weil das natürlich irgendwann auch zur Inflation führen wird. Wir merken das ja jetzt schon. Also wir haben als Union deswegen immer gesagt, wenn die europäischen Staaten sich immer weiter verschulden und wenn keiner mehr darauf achtet, dann wird das natürlich langfristig die Inflationsgefahr steigern. Und das kann man eben jetzt schon in diesem Winter sehen, Stichwort auch heizen, wie sich das immer weiter verteuert.
Und deswegen wäre, glaube ich, ein Weg. Heizen ist Energie. Also genau das, was Sie sage ich ja.
Ja, das hat aber unterschiedliche Gründe, Frau Herrmann. Ich will ja gar nicht sagen, natürlich gibt es einige Gründe für die im Moment starke Inflation. Moment, Frau Herrmann, einige Gründe liegen natürlich darin, dass etwas nachgeholt wird nach der ersten oder zweiten Corona-Welle. Aber es gibt natürlich auch Gründe dafür, dass die EZB-Politik nicht ganz richtig ist und dass eben auch einige europäische Länder sich immer weiter verschuldet haben. Mhm. Und wenn Deutschland jetzt auch diesen Fehlweg geht, dann würde das dazu führen, dass natürlich auch die Inflationsgefahr in Deutschland steigen würde. Das ist doch eigentlich Volkswirtschaft im ersten Semester.
Ja, Herr Ploss, jetzt muss ich Sie bitten, nochmal zu Ihrem Punkt zu kommen. Und Frau Esther, ich höre Sie jetzt in der Leitung und Sie hätte ich jetzt sowieso für die Reaktion auch auf dem Zettel gehabt. Die großen Themen Energie, Heizen und auch Sprit sind jetzt aufgerufen. Wird diese Ampelkoalition die Nerven behalten, wenn das jetzt alles absehbar teurer wird, nicht dann doch im Laufe eines langen und vielleicht kalten Winters doch wieder zu Subventionen zu greifen?
Also ich glaube, dass Olaf Scholz absolut eine Person ist, bei der ich mir sicher bin, dass er die Nerven behält. Aber ich wollte noch mal sagen, dass Frau Herrmann, ich Ihnen ganz dankbar bin, denn Sie haben es ja auch noch mal, Herr Ploss jetzt gerade mit Frau Lagarde angebracht hat. Wir müssen bitte unterscheiden bei den Gründen der Inflation, die europäische Zinspolitik der EZB und dem, was auf europäischer Ebene passiert, nicht zu vermischen mit den, ich nenne es wirklich so, Schreckensszenarien, die Sie jetzt hier aufgebaut haben, auch die Frage des Mindestlohns und das Szenario, dass deswegen irgendwie Jobs vernichtet werden oder gar die Inflation streikt. Das haben wir bei der Einführung als Schreckensszenarien alle an die Wand gezeichnet bekommen und nichts davon ist eingetroffen. So, und um bei der Inflation und dann zu der Energie zu kommen. Die Inflation
ja, Frau Esther,
hat eben.
In einer Minute 15 ist unsere Sendung vorbei. Bitte jetzt ganz knapp fassen.
Zur Energie. Okay, zur Energie. Nein, die Herausforderungen sind groß. Aber ich glaube, dass dieser Koalitionsvertrag sehr deutlich macht, dass in den Verhandlungen sehr genau betrachtet wurde, was ist machbar und wie ist der Weg dahin? Wie ist etwas umsetzbar? Nicht nur einfach die Ziele zu formulieren, sondern abzuwägen, was das realistisch dahinter ist. Und darum bin ich überzeugt davon, dass wir das auch umgesetzt bekommen und dabei auch, so wie Sie es gerade gezeichnet haben, die Nerven behalten werden.
Sagt die SPD.
Das Ganze, darum ist die SPD dabei sozial ausgewogen.
Sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Wiebke Esther, heute zum Ende unserer Kontroverssendung mit uns diskutiert haben Christoph Ploss, CDU-Bundestagsabgeordneter und CDU-Landeschef in Hamburg, und die TAZ-Wirtschaftskorrespondentin Ulrike Herrmann. Sorry an dieser Stelle nochmal gesammelt für alle technischen Probleme, die wir heute Vormittag hatten. Und ein Riesendankeschön für Ihr Interesse. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Sandra Schulz.